Drehen wir die großen Räder, wie oft befinden wir uns an den großen Fronten? Wie schön ist es dann auch mal wieder im Lokalen zu verharren? Texte von Matthias Rackwitz und Dagmar Henn. Heute im Lokaldossier.
Und nun das Dossier.
In unserem Walde singen die Vögel schöner als irgend sonst in der Welt. Bei den drei Buchen wohnt ja mein Schätzchen, Försters Kathrinchen, das mir gefällt. Tralalalalala, 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 tralalalalala.
Matthias Rackwitz schreibt einen offenen Brief an seinen Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD.
Das ist richtig.
Sehr geehrter Herr Woidke, beim sogenannten Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow sollen Sie erklärt haben, in Brandenburg lasse sich bereits heute konkurrenzlos billiger Strom für die Wirtschaft erzeugen. Falls Sie das tatsächlich gesagt haben, drängt sich eine einfache Frage auf. Wo genau befindet sich diese Wirtschaft? Denn die Unternehmen Brandenburgs scheinen sie nicht gefunden zu haben. Seit Jahren hören die Menschen zwischen Prignitz und Lausitz dieselben Versprechen. Immer neue Windparks, immer neue Stromtrassen, immer neue Landschaftszerstörung im Namen einer angeblich bevorstehenden wirtschaftlichen Blüte, immer neue Investoren, die angeblich Schlange stehen, immer neue Jubelmeldungen über Rekordwerte bei der Stromproduktion. Doch gleichzeitig warnen Industrie- und Handelskammern vor Deindustrialisierung, Unternehmen klagen über Energiepreise, Produktionskosten und Standortnachteile, während ganze Regionen zu reinen Energieexportgebieten umgebaut werden. Sie sprechen von billigem Strom. Auch die Bürger Brandenburgs schauen auf ihre Stromrechnungen. Sie sprechen von Wettbewerbsvorteilen, die Unternehmen sprechen von Investitionsstau, Unsicherheit und Standortproblemen. Sie sprechen von Zukunft. Immer mehr Menschen erleben Gegenwart. Brandenburg entwickelt sich zunehmend zur Energieprovinz für fremde Interessen, zu einer ostdeutschen Ausplünderungskolonie. Die Windräder stehen hier, die Eingriffe in Natur und Landschaft finden hier statt. Die Netze werden hier ausgebaut, die Belastungen tragen die Menschen hier, aber die große Frage bleibt, wo sind die versprochenen industriellen Wunderlandschaften? Und ich meine nicht die hier nicht wertschöpfenden KI-Durchlauferhitzer. Wo sind die Fabriken, die sich wegen dieses angeblich konkurrenzlos billigen Stroms in Brandenburg drängen? Wo sind die Massen an neuen Industriearbeitsplätzen? Wo sind die sinkenden Strompreise für die Bevölkerung? Wo ist der Beweis für Ihre Behauptung? Oder handelt es sich lediglich um eine jener politischen Fata Morganas, die auf Wirtschaftskonferenzen besonders schön wirken, solange niemand verlangt, sie an der Realität zu messen? Sie regieren Brandenburg seit vielen Jahren, mehr oder weniger in Alleinverantwortung. Ihre SPD tut dies seit 35 Jahren, lang genug jedenfalls, um nicht auf Vorgänger, Umstände oder äußere Entwicklungen verweisen zu können. Deshalb stellt sich inzwischen eine demokratische Grundfrage: Warum sollten die Bürger Brandenburgs bis zur nächsten Wahl warten müssen, um über die Zustimmung zu ihrer Politik zu urteilen? Wenn die wirtschaftliche Lage tatsächlich so hervorragend ist, wie Ihre Aussagen nahelegen, müssten Sie eine Vertrauensfrage nicht fürchten. Wenn Brandenburg tatsächlich vor einer Ära konkurrenzlos günstiger Energie und wirtschaftlicher Stärke steht, müssten die Menschen Ihnen doch begeistert folgen. Warum also nicht die Karten auf den Tisch legen? Warum nicht offen fragen, ob die Bürger Ihrem Kurs noch vertrauen? Warum nicht selbst die politische Bewährungsprobe suchen? Oder ahnen Sie bereits, dass zwischen den Reden im Konferenzsaal von Bad Saarow und der Wirklichkeit vieler Menschen in Brandenburg ein Abstand entstanden ist, der größer ist als jede neue Windkraftanlagenplanung? Die Bürger Brandenburgs haben ein Recht auf Ehrlichkeit und Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, ob Sie in einem Land mit konkurrenzlos billigem Strom leben oder lediglich in einer Region, deren Landschaften, Netze und Lebensräume immer weiter umgebaut werden, während die versprochenen Wohlstandsgewinne zuverlässig am Horizont bleiben. Mit nachdenklichen und nachdrücklichen Grüßen, Matthias Rackwitz, PS. Rüstungsindustrie und sonstige Kriegswirtschaft schaden Brandenburg übrigens auch nur so am Ende und vorweg bemerkt und wieder die Erinnerung, dass wir unseren Naturpark nicht ihrer verfehlten Politik opfern werden. Bevor wir zu einem weiteren Brief von Matthias Rackwitz, einem offenen, kommen an ARD, ZDF und Spiegel, ein Text von Dagmar Henn für Russia Today. Dieser führt uns auf die Insel Rügen.
Oh,
Möwen fliegen, grelles Ungefuß. Wo ist meine Heimat? Wo bin ich zu Fuß?
Sag mal hin, estnische Märchenstunde und ein Angriff auf Rügen. Inzwischen reicht es den NATO-Propagandisten anscheinend nicht mehr, von einem russischen Angriff 2029 zu fantasieren. Nächstes Jahr schon, wird jetzt behauptet, und womöglich dann gleich mit Deutschland als Ziel. Auf Rügen!
RTDE. Kritisch bleiben.
Eigentlich genügt ja die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas als abschreckendes Beispiel, aber bisher scheint das noch nicht viel zu nützen. Es werden sogar estnische Sicherheitsexperten herumgereicht, um zu erklären, dass Russland ganz dringend Rügen besetzen wolle. Nun hat Rügen zwar ein hübsches kleines Museum zur Geschichte der Volksmarine, aber ansonsten ist da außer Ferieninfrastruktur wenig Interessantes zu holen. Vielleicht liegt ja deshalb der Tanker Eventin immer noch vor der Küste. Um einen kleinen Köder hinzuzufügen, rechts davon gibt es eine viel kleinere Insel, auf der sich wenigstens brisantes Material finden ließ, im Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems, das zu Viehseuchen forscht und interessanterweise in der Ukraine im Auftrag der Bundeswehr auch mit einem Labor aktiv war. Doch Rügen? Aber zurück zu den estnischen Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Der Münchner Merkur und andere Blätter berufen sich da auf Erkki Koort. Dieser Herr studierte an der Estnischen Akademie für Sicherheitswissenschaften, aber im Polizeistudiengang. Dann machte er 10 Jahre später einen Master in Verwaltung nach Angaben der Universität Tartu. Genau genommen ihrem Online-Verzeichnis estnischer Schriftsteller hat er für den Inlandsgeheimdienst und das Innenministerium gearbeitet, sich zuletzt aber eher dem Schreiben historischer Romane über Estland im 14. Jahrhundert gewidmet. Damals hatten sich Dänemark und der Deutsch-Ritterorden das kleine Land geteilt. Jedenfalls darf man, wenn von estnischen Experten die Rede ist, eigentlich nie vergessen, dass das Land weniger als 1,4 Millionen Einwohner hat, die Konkurrenz also nicht allzu groß ist. Von diesem Experten stammt ein Szenario, nachdem Putin Rügen überfallen könnte. Zitat: Rügen hingegen ist über eine Brücke mit dem deutschen Festland verbunden. Dies könne russische Soldaten die Infiltration erleichtern, meint der Experte. Sie könnten schrittweise in kleineren Gruppen als Touristen getarnt auf die Insel kommen. In einer weiteren Angriffswelle könnte die russische Armee zusätzliche Soldaten ohne Hoheitskennzeichen auf Rügen anlanden lassen. Beispielsweise von einem Schiff der sogenannten Schattenflotte oder von einer großen Yacht. Mit einer ähnlichen Operation hatte Russland die ukrainische Halbinsel im Jahr 2014 besetzt. Nur um für ein wenig historische Genauigkeit zu sorgen, Russland hatte es gar nicht nötig, Soldaten von außen auf die Krim zu holen. Da ganz legal, auf Grundlage eines mit der Ukraine geschlossenen Vertrages, 12.000 Soldaten der russischen Schwarzmeerflotte dort stationiert waren. Auch die russische Marine hat Spezialeinheiten, die mussten nur ihre Kasernen verlassen. Und viele davon stammten ohnehin von der Krim selbst, sowie auch viele Angehörige der ukrainischen Marine, von denen auch etwa 20.000 auf der Krim stationiert waren. Aber nur 2000 dann die Krim verließen, der Rest wechselte zur russischen Marine. Man kann allein aus dieser Konstellation erkennen, warum der Wunsch der Putschregierung, den Vertrag mit der Schwarzmeerflotte zu lösen und die Ukraine in die NATO zu bringen, dort auf keine Gegenliebe stieß. Das hätte bedeutet, dass sich Nachbarn plötzlich feindlich gegenüberstehen. Aber der Herr ist Este. Und auch wenn er heute als 50-Jähriger das Russische vermutlich wenigstens beherrscht, könnten ihn seine ideologischen Vorurteile daran gehindert haben, einen Blick auf die russische Seite der Geschichte zu werfen. Dass da Vorurteile womöglich noch eine Untertreibung ist, zeigt sich an einer anderen Stelle als Begründung, warum er meint, Russland könne Deutschland angreifen, heißt es nämlich, Zitat: Grundsätzlich ist Deutschland Koort zufolge als Angriffsziel fest in der russischen DNA verankert. Grund dafür sei der Zweite Weltkrieg. Dieses kulturelle Erbe ist nicht nur Teil des Regimes, sondern auch eine Mentalität der einfachen Bevölkerung, sagt der Leiter des Instituts für Innere Sicherheit an der Estnischen Akademie der Sicherheitswissenschaften. Allein diese Stelle hätte stutzig machen müssen. Wer hat noch einmal wen angegriffen im Zweiten Weltkrieg? Wie war das mit dem Unternehmen Barbarossa? Historisch findet sich das immer nur andersherum, und zwar zurück bis 1242 zur Schlacht auf dem Peipu-See. Der Koort, das etwas sagen müsste, schließlich verläuft durch ihn die Hälfte der estnisch-russischen Grenze. Und es gibt diese Schlacht, verfilmt von Sergei Eisenstein mit Musik von Sergei Prokofjew. Damals war dort der Eroberungszug der Deutschritterorden Richtung Osten gestoppt worden. Und jedes weitere Mal war es erst die Gegenbewegung, der Abschluss der Verteidigung, die hier als Angriff Russlands auf Deutschland gedeutet wird. Zuletzt eben nach dem Überfall der Nazi-Wehrmacht. Also wenn etwas in der russischen DNA verankert ist, dann vor deutschen Überfällen auf der Hut zu sein. Ein Angriffsziel ist weit eher in der deutschen DNA verankert. Wer jedoch die Niederringung der Nazi-Armee als Angriff gegen Deutschland deutet, der muss sich mit den angreifenden Nazis identifizieren. Anders ist diese völlige Umkehrung der Geschichte nicht zu erklären. Übrigens, der direkt gewählte Abgeordnete für Rügen ist von der AfD. Rügen, das einmal einer der wichtigsten Standorte der DDR-Volksmarine war, hat für die Bundesmarine kaum eine Bedeutung und die Fischerei ist unter Ägide der EU auch längst nicht mehr das, was sie einmal war. Die Rügener sind wahrscheinlich nicht sehr daran interessiert, von der NATO vor vermeintlich drohenden Russen geschützt zu werden. Die verkehrte Sicht auf den Zweiten Weltkrieg jedenfalls, die Koort zu erkennen gibt, müsste als Signal, was von seinen übrigen Bewertungen zu halten ist, eigentlich genügen. Tut sie aber nicht. Dafür gibt es dann noch einen Ex-Politiker der FDP, der ist mittlerweile in der Rüstung tätig. Welche Überraschung bei der Partei von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der den estnischen Märchenerzähler noch bestätigt, Zitat, Erki Koort hat recht, Putins Russland baut sein Angriffspotenzial auf die NATO seit Jahren systematisch aus. Bei einer Invasion wäre Deutschland die Drehscheibe für die Unterstützung der Bündnispartner. Das mit der Drehscheibe trifft ja zu, aber doch nicht über Rügen. Wenn überhaupt im Osten, dann Rostock, aber die Bundeswehr ist eine Westarmee, da reden wir von Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven. Und warum sollte man dafür überhaupt irgendeine Insel einnehmen, wenn man das Problem von über Wasser transportierten Truppen mit Raketen lösen kann? Nein, es geht nur darum, den doofen Deutschen wieder einmal weiszumachen, dass morgen der böse Ivan vor der Tür steht, um noch ein paar Milliarden mehr für Rheinmetall rauszuholen. Auf Rügen selbst erschreckt eine solche Erzählung mit oder ohne estnischen Märchenonkel, aber vermutlich nur westdeutsche Touristen.
Am frühen Morgen, ganz ohne Sorgen, da wandern wir hinaus. Und bei der Hitze auf Bergesspitze schauen wir ins Land hinaus.
Am frühen Morgen gerne in der FDJ gesungen und uns entführen zum offenen Brief an ARD, ZDF und Spiegel von Matthias Rackwitz. Er rief mich an im Vorfeld, ich musste ihm erklären, diese Medien nicht zu nutzen, dafür kritisierte er mich. Lieber Matthias, sehr gerne und immer. Ich nutze sie ja auch lesend durchaus. Anhören kann ich den von Hass zerfressenen Tonfall mental nicht mehr. Auch würde ich diese Medien mit meinen persönlichen Lebensempfindungen mittlerweile als offen faschistisch bezeichnen und ich lese mich als nicht faschistisch, um den missbrauchten Begriff Antifa zu vermeiden. Matthias Rackwitz, offener Brief an die Chefredaktionen von ARD, ZDF und Spiegel.
ARD und ZDF singen heute das IFF.
Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Brief entsteht nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Sorge. Sorge um den Frieden, Sorge um den Zustand der öffentlichen Debatte in Deutschland, Sorge um ein gesellschaftliches Klima, das zunehmend von militärischer Sprache, moralischer Vereinfachung und einer gefährlichen Verengung des Meinungskorridors geprägt wird. Viele Menschen in diesem Land haben inzwischen das Gefühl, dass die Berichterstattung deutscher großer Medien über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht mehr in erster Linie der Aufklärung dient, sondern immer stärker Teil eines politischen und emotionalen Mobilisierungsprozesses geworden ist. Gerade deshalb wende ich mich an Sie. Auslöser dieses Briefes sind die Ereignisse vom 22. bis 24. Mai 2026 im Gebiet von Luhansk und Kiew. Während deutsche Medien ausführlich und emotional über die massiven russischen Angriffe auf Kiew berichteten, blieb der unmittelbar vorausgehende Angriff auf eine Berufsschule mit Wohnheim in Starobielsk in der Region Luhansk in der deutschen Öffentlichkeit auffallend randständig. Nach russischen Angaben kamen dort zahlreiche junge Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt. Die Ukraine erklärte, militärische Ziele angegriffen zu haben. Internationale Agenturen wiesen zugleich darauf hin, dass die Angaben nicht unabhängig überprüfbar waren. Genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Kritik. Denn journalistische Verantwortung bedeutet nicht ungeprüft eine Seite zu übernehmen, sie bedeutet aber ebenso wenig bestimmte Ereignisse nahezu unsichtbar zu machen, nur weil sie nicht in die dominierende Erzählung passen. Wenn bei Angriffen auf Kiew sofort von Terror, Eskalation und Brutalisierung gesprochen wird, während ein Angriff auf ein Wohnheim in einem von Russland kontrollierten Gebiet fast nur unter militärischen Gesichtspunkten erwähnt oder relativiert wird, entsteht zwangsläufig der Eindruck einer moralischen Doppelbewertung menschlichen Leids. Viele Zuschauer und Leser erleben inzwischen eine mediale, westdeutsch geprägt wirkende Landschaft, in der ukrainische Perspektiven selbstverständlich und emotional aufgeladen präsentiert werden, während russische Sichtweisen häufig nur noch als Propaganda markiert erscheinen, selbst dort, wo unabhängige Untersuchungen noch ausstehen oder Informationen widersprüchlich sind. Gerade in Kriegszeiten wäre jedoch Zurückhaltung notwendig. Denn Krieg ist immer auch ein Kampf um Bilder, Begriffe und Deutungsmacht. Wer vorschnell eindeutige moralische Fronten konstruiert, läuft Gefahr, selbst Teil einer Eskalationsspirale zu werden. Besonders irritierend wirkt dabei die oft fehlende Einordnung militärischer Zusammenhänge. Während russische Angriffe regelmäßig als Attacken auf die Zivilbevölkerung beschrieben werden, wird deutlich seltener thematisiert, dass militärische Infrastruktur in modernen Kriegen häufig bewusst in urbane Räume integriert wird. Ebenso selten wird erklärt, welche militärischen oder strategischen Ziele hinter bestimmten Angriffen behauptet werden. Das bedeutet ausdrücklich nicht, ziviles Leid zu relativieren, im Gegenteil. Gerade weil ziviles Leid unerträglich ist, braucht es eine Berichterstattung, die nicht selektiv Mitgefühl organisiert. Viele Menschen empfinden inzwischen, dass deutsche Medien emotional sehr genau unterscheiden, welche Opfer sichtbar gemacht werden und welche eher abstrakt bleiben. Diese Entwicklung beschädigt Vertrauen. Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Es fällt auf, dass große Teile deutscher Medien die politische und gesellschaftliche Entwicklung innerhalb der Ukraine oft erstaunlich unkritisch behandeln. Nationalistische und extrem rechte Strömungen innerhalb ukrainischer Verbände, Parteien oder militärischer Einheiten werden zwar gelegentlich fast beiläufig erwähnt, spielen aber im Gesamtbild meist nur eine randständige Rolle. Gleichzeitig werden Kritiker der westlichen Ukraine-Politik in Deutschland häufig vorschnell moralisch eingeordnet oder politisch verdächtigt. Eine demokratische Öffentlichkeit darf jedoch nicht davon abhängig gemacht werden, ob Kritik geopolitisch erwünscht ist. Viele Bürger, gerade auch im Osten Deutschlands, erleben inzwischen eine tiefe Entfremdung zwischen ihrem eigenen Eindruck der Lage und der Darstellung in den Medien. Das hat historische, soziale und kulturelle Ursachen. Ein erheblicher Teil aus deutscher Erfahrungen mit Krieg, NATO-Erweiterung, Russlandbild und westlicher Außenpolitik unterscheidet sich von den Deutungsmustern westdeutscher Elitenmilieus. Statt diese Unterschiede ernsthaft zu reflektieren, wird Skepsis gegenüber weiterer Eskalation häufig als Rückständigkeit oder Einflussnahme abgetan. Doch eine Gesellschaft, die abweichende Wahrnehmungen nur noch moralisch diszipliniert, verliert ihre demokratische Stabilität. Besonders problematisch erscheint vielen Beobachtern inzwischen die zunehmende Vermischung von journalistischer Berichterstattung und politischer Mobilisierung. Wenn Nachrichtensendungen beinahe täglich in militärischer Sprache über Waffenlieferungen, Reichweiten, Zielgenauigkeiten und strategische Optionen sprechen, während diplomatische Perspektiven vergleichsweise blass bleiben, verändert das langfristig auch das gesellschaftliche Klima. Eine Bevölkerung gewöhnt sich dadurch schleichend an die Vorstellung permanenter Konfrontation. Dabei müsste gerade Deutschland aus seiner Geschichte heraus wissen, wie gefährlich mediale Feindbilder, nationale Mobilisierung und moralisch aufgeladene Kriegsrhetorik werden können. Wer heute jede Forderung nach Verhandlungen als Schwäche diskreditiert, jede differenzierte Betrachtung Russlands moralisch verdächtig macht und jede Kritik an westlicher Politik reflexhaft abwehrt, trägt nicht zur Friedensfähigkeit Europas bei. Auch die Frage journalistischer Präsenz vor Ort wirft Fragen auf. Internationale Medien wurden eingeladen, den Ort des Angriffs in Starobielsk zu besichtigen. Umso irritierender wirkt es auf viele Menschen, dass große deutsche Medien diesen Aspekt kaum aufgegriffen oder sichtbar machten. Gerade öffentlich-rechtliche Medien müssten ein besonderes Interesse daran haben, sich selbst ein Bild zu verschaffen, statt überwiegend auf sekundäre Quellen und politische Stellungnahmen zu vertrauen. Offenbar sah danach selbst die ukrainische Regimeführung den unmittelbar folgenden russischen Vergeltungsschlag auf ukrainische Entscheidungszentren, Rüstungsproduktionsstätten und Kommandostrukturen Einheiten so sicher voraus, dass es praktisch kaum zivile Opfer in Kiew gab. Ein medial erklärungsbedürftiges Wunder. Viele Menschen in Deutschland ahnen die Erklärung, aber auch die pro-ukrainisch inspirierten deutschen Medien sind gefordert, sich seriös in die Aufklärungsarbeit einzubringen. Denn Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch moralische Gewissheit, sondern durch erkennbare journalistische Distanz. Der gegenwärtige Zustand der Debatte ist gefährlich, nicht deshalb, weil Menschen unterschiedlicher Meinung sind, sondern weil die gesellschaftliche Atmosphäre zunehmend den Eindruck vermittelt, dass bestimmte Sichtweisen gar nicht mehr legitim diskutiert werden dürfen. Dadurch wächst Misstrauen. Dadurch wenden sich immer mehr Menschen von klassischen Medien ab. Und dadurch entstehen Parallelöffentlichkeiten, in denen wiederum neue Verzerrungen und Radikalisierungen entstehen können. Eine demokratische Medienlandschaft darf jedoch nicht auf moralischer Geschlossenheit beruhen. Sie lebt von Widerspruch, Offenheit und der Fähigkeit, auch die eigene Perspektive ständig zu hinterfragen. Niemand verlangt von ihnen, russische Positionen zu übernehmen, aber viele Menschen erwarten zu Recht, dass deutsche Medien nicht den Eindruck erwecken, Teil einer geopolitischen Frontstellung geworden zu sein. Wer Frieden will, muss Eskalation auf allen Seiten kritisch betrachten. Wer glaubwürdig bleiben will, muss Leid auf allen Seiten sichtbar machen. Und wer verhindern möchte, dass Europa immer tiefer in eine militärische Konfrontation hineingezogen wird, darf nicht zulassen, dass Sprache, Bilder und Nachrichten zunehmend nur noch entlang politischer Loyalitäten sortiert werden. Es geht nicht darum, Russland oder die Ukraine moralisch freizusprechen. Es geht darum, dass Journalismus in Zeiten des Krieges seiner vielleicht wichtigsten Aufgabe gerecht wird, nicht Teil der Front zu werden. Mit besorgten Grüßen, Matthias Rackwitz.
Das Dossier.
Schönes Wochenende, Marcel.
Seinen Geburtstag beging gestern unser Ramon Schack. Lachende Menschen zeigt mir die Tagesschau. In der Meldung EU verlängert Russland Sanktionen um 12 Monate. Ärger gab es über eine Kontaktaufnahme des EU-Ratspräsidenten. Also Versuch von Diplomatie ist Ärger. Aber ist nicht, wo keine Diplomatie, Krieg? Wird dieser dann von der Tagesschau unterstützt? Wäre das nicht ein Verstoß gegen das Friedensgebot des Grundgesetzes? So wie ich es lese schon, merkwürdig, dass ein Sender wie die ARD so seine Sendelizenz behalten kann. Kriegstreiberei kann vom Gegner natürlich nur mit der letzten von deutschem Boden ausgehenden verglichen werden.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Im Land, gegen das die Sanktionen gerichtet sind, wird das mittlerweile auch. Möge das aktuelle Sanktionspaket genauso erfolgreich sein wie die vorhergegangenen. Denn wo am Ende keine Wirtschaft mehr, auch keine Kriegswirtschaft. So haben wir alle mehr Zeit zum Beten, zum Beispiel am Freitag in Köln.
Allahu Akbar, Allah.
Wir warnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
Zu unserem Glück, liebe Svetlana, auch heute nur Ton am 19. Juni 2026, die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Auf dem Bild mit den Sanktionen auch Bundeskanzler Friedrich Merz lachend.
Ich sage das ohne jede Lamoyanz. Eine wohlhabende Gesellschaft zu verändern ist viel schwieriger, als ein Land nach Krieg und Zerstörung wieder aufzubauen.
Scheint politisch der einfache Weg gewählt zu sein.
Mit Schutzwall werdet nicht passieren.
Drum wählten wir die Mühe der Ebene, was natürlich mit Bildung zusammenhängt. Lästiges Beiwerk in der hiesigen gesellschaftlichen Konzeption. Ölraffinerie in Moskau getroffen. Wladimir Putin schweigt. Björn Blaschke hetzt aus Moskau. Zurzeit befindet er sich aber in Köln. Ich hoffe, betend. Möge auch sein Ruf auf entsprechendes Gegen erhört werden. Mojtaba Khamenei billigt das Abkommen mit den USA unter Vorbehalt. Er erklärt sich der iranischen Nachrichtenagentur IRNA. Er war grundsätzlich anderer Meinung, habe seine Zustimmung dann aber aus Verantwortung gegenüber der iranischen Nation und seiner Verbündeten erteilt. Iran wartet jetzt auf die Erfüllung seiner Bedingungen. Der ORF schreibt über Spekulationen über Khameneis Gesundheitszustand. Einige Tanker passieren wieder die Straße von Hormuz. Israels Streitkräfte dringen weiter in Libanon vor.
How dare you?
Die 60-Tage-Frist für die Iran-Gespräche haben begonnen. Donald Trump fehlt bei der Eröffnungszeremonie des Obama-Centers in Chicago. Mit Schlager Chicago, If You Leave Me Now.
Hey, this is Robert Lamb with Chicago and you are listening to Marcel Fischer.
Ich bin noch ein Minütchen da. Zahlreiche Tote gab es nach einem Angriff auf einen Flughafen in Niger. Dschihadisten griffen an. Quelle ORF. Auf dem Flughafen von Ecuador wurde ein Drogenboss erschossen. Gleiche Quelle. Deutschland unterstützt französischen Vorstoß für US-ähnliche Zölle gegen China. Die Schweiz macht den Weg frei für neue Kernkraftwerke. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas verärgerte den israelischen Außenminister. Dieser erklärt, er wolle mit ihr nicht mehr kommunizieren, bis sie Äußerungen zur israelischen Politik zurücknehme. Finnland hebt ein Atomwaffenverbot auf. Alexander Lukaschenko erklärt, die Lage an der Grenze zwischen der Ukraine und Weißrussland ist stark angespannt. Er warnt vor Versuchen, Minsk in einen Krieg hineinzuziehen, fordert Verstärkung des Grenzschutzes.
Дорогие Belarus.
Endlich angegriffen wurde der Rostocker AfD-Abgeordnete Michael Meister. Er wurde am Arm verletzt, musste in der Klinik behandelt werden. Im Sinkflug nun auch die Gewinne von BMW.
Good morning,
Großbritannien nach Wahl Makerfield Starmer Herausforderer Burnham Andy gewinnt. Hitze in Deutschland, aber auch Gewitter.
Diese Radio Marabu-Sendung wurde klimaneutral erstellt.
Etwas Abkühlung zum Sonntag, aber es geht sommerlich weiter.
Marcello, herzlichen Dank. Schönen
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.